Vater, so danke ich dir für jeden, der hier ist, und bitte um Segen für jeden. Rede du und tröste und erfrische jeden, so wie er es braucht. Hilf, dass wir alle gesegnet heimgehen. Und ich danke dir dafür, Herr. Amen. Es ist tiefe Nacht. Die Mutter schläft tief und fest. Auf einmal reißt sie ein Donner aus dem Schlaf. Ein Blitz erleuchtet das ganze Schlafzimmer. Im Nu ist sie aus dem Bett hinüber ins Kinderzimmer. Dort schläft der Kleine. Sie macht die Tür auf. Da steht der Kleine am Fenster und dreht sich um, schaut ganz glücklich und sagt, Mama, Gott hat ein Foto von mir gemacht. Ist das nicht eine liebe Geschichte? Ich fand sie bei John Ortberg und habe mir gedacht, ich möchte sie euch erzählen, weil sie einfach auch so gut in diese Jahreszeit passt. Als ich darüber nachdachte und betete, was ist bloß für heute dran, was möchte gerne Gott sagen, da wusste ich im Augenblick die Antwort, aber hat sie auch im Augenblick wieder verdrängt. Denn das wollte ich nicht nehmen. Denn ich hatte keine Ahnung, was kann ich dazu sagen? Und vor allem Dingen, wie kann das eine Frohbotschaft und keine Drohbotschaft werden? Und als in dem Moment meine Tochter anrief und sagte, nimm Gideon, da war ich voll damit einverstanden und arbeitete den ganzen Vormittag an diesem Thema. Mittags dann schaltete ich aus, speicherte vorher ab und wusste, das ist es nicht. Ja, mir war nicht zum Lachen. Ja, aber so ließ ich das einmal ruhen. Ich war beleidigt. Aber gut, wie Gott nun mal ist, gab er mir dann am nächsten Tag in der Bibellese eine Stelle, die mich dann wieder ermutigt hat. 2. Mose 4,12, da steht, ich will mit deinem Mund sein und ich will dich lehren, was du sagen sollst. Okay, Herr, habe ich gesagt, so wie der Petrus, auf dein Wort hin übernehme ich das jetzt und du musst mir geben, was dran ist. Ja, und was dabei herauskam, das bekommt ihr jetzt zu hören. In den ORF-Nachrichten, da würde man sagen, es gilt nach wie vor die Unschuldsvermutung. Ja, das Thema, das ich nicht nehmen wollte, war schwierige Menschen. Habt ihr schon mal schwierige Menschen getroffen? Ich schon. Und zwar gleich heute Morgen, als ich aufstand und mich in den Spiegel sah. Ach ja, sage ich, da bist du wieder. Naja, aber nachdem ich mich gestern wieder mal mit mir versöhnt hat, war es gar nicht so schlimm. Wieder ein neuer Tag, eine neue Gelegenheit, mich selbst anzunehmen, so wie ich nun einmal bin. Das ist ja auch das Beste, was ich tun kann, denn vor mir kann ich nicht davonlaufen. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum ich nie nach Amerika oder nach Australien ausgewandert bin, weil ich nehme mich ja überall mit und vor mir kann ich nicht davonlaufen, bleibe ich gleich da. Hier kenne ich mich wenigstens aus. Ja, aber wie bin ich jetzt zu der Erkenntnis gekommen, ich wäre ein schwieriger Mensch? Denn ich selbst habe mich nie so empfunden, ganz im Gegenteil. Ich dachte immer, bin ganz einfach und pflegeleicht und alles andere als nur nicht schwierig. Geht's euch vielleicht auch so? Wer von euch empfindet sich schon selbst als einen schwierigen Menschen? Die Reaktion eines anderen auf mein Reden und Handeln. Sie hat mir das bewusst gemacht. Aber verstehen konnte ich es trotzdem nicht. Denn ich kriegte jedes Mal einen Knopf im Hirn. Weil, dass der andere anders ist und nicht so ist wie ich, das weiß ich. Aber warum man nicht so denkt, fühlt, handelt wie ich, das verstehe ich schon wieder nicht. Ist das nicht paradox? warum kann ich das wirklich nicht auf die Reihe kriegen? Ich denke, die ganze Not des schwierigen Miteinanders, das kommt allein von unserer Einzigartigkeit. Es gibt keinen Menschen, der so ist wie ich, nicht einmal meine Kinder. Ich denke mir oft, mein Kind, das unbekannte Wesen. Auch wenn sie mir ähnlich sind, so sind sie doch eigenständige Persönlichkeiten, denken, fühlen und handeln einfach so ganz anders als ich. Diese Einzigartigkeit des Menschen, das besondere Geschenk Gottes an jeden, ich denke, die ist es, was dieses fröhliche Miteinander oftmals nur so schwer gelingen lässt. Wir sind doch alle Christen. Wir wollen Jesus nachfolgen und tun, was gut und richtig ist. Warum nur schaffen wir das nicht? Ehrlich, das beschäftigt mich schon lange. Und so wie der Psalmist sagt, dachte ich darüber nach und kam zu folgendem Ergebnis. 1. Mose 1, da steht, Gott schuf den Menschen zu seinem Ebenbild. Dieser Gedanke, der war mir einfach zu hoch und zu unbegreiflich, denn wie soll der Mensch, wie soll ich Gottes Ebenbild sein? So legte ich das mal beiseite und irgendwann kam mir dann der Gedanke, Gott ist so groß, so unendlich, niemals erfassbar. Deshalb hat er in jeden Menschen ein Stück von sich hineingelegt. Und wir alle zusammen, wir sind Gottes Ebenbild. Ganz egal, welche Hautfarbe wir haben, ob wir groß, klein, dick, dünn, blonde oder schwarze Haare haben. Das zeigt doch nur diese Vielfalt Gottes. Er hätte ja alle Menschen ganz gleich schaffen können. Aber nein, es hat ihm Freude bereitet, jeden so ganz anders zu gestalten. Das Göttliche im Menschen, manche nennen es auch den göttlichen Funken, das macht das Besondere jedes Menschen aus. Und deshalb ist auch jeder Mensch für Gott so wichtig und wertvoll, weil er ein Teil von ihm ist. Isabella Lundi erzählt das so meisterhaft, mit welcher Liebe Gott jeden Menschen geschaffen hat. Wie er immer noch überlegte, was könnte ich alles diesen Menschen noch mitgeben, welche Gaben könnte ich ihm noch geben, damit er sich an sich freut. Und dann sagte sie noch etwas, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und sie sagte, Gott pfiff ein Lied, als er dich und mich geschaffen hat. Also einen Gott, der ein Lied pfeift, da fehlt meine Fantasie. Aber als Gottes Werk, als er uns, als er jeden geschaffen hatte, da befand er, ja, das ist sehr gut gelungen. So ist jeder von uns ein Meisterstück aus der Werkstatt Gottes. Ist das nicht unfasslich? Müsste ich da nicht eigentlich ganz anders mit mir umgehen? Mich freuen an dem, wie ich aussehe und nicht daran herumnörgeln. Habt ihr auch schon mal den Dialog mit euch beobachtet, wenn euch etwas misslingt? Welche Namen gebt ihr euch da? Meinen Kindern hatte ich das schnell abgewöhnt. Denn wenn sie sagten, ach ich Idiot, da sagte ich, jetzt bin ich aber beleidigt, weil ich habe keinen Idioten auf die Welt gebracht. Und das ist die Wahrheit. Gott hat wirklich keine Idioten geschaffen. Selbst wenn ein Mensch geistig oder körperlich behindert ist, habt ihr schon mal Menschen erlebt, die eben für unsere Begriffe behindert sind? Diese Menschen, sie sind eine Bereicherung, denn sie haben so viel Liebe, Wärme und Herzlichkeit, wie anderen fehlt. Neulich sah ich im Fernsehen einen Beitrag von einem Mann, der blind geboren wurde. Dieser Mann, der empfindet sich aber alles andere, aber nur nicht blind. Im Gegenteil, Er besteigt die höchsten Berge der Welt, obwohl er total blind ist. Mike Iaconelli, ein amerikanischer Pastor, der erzählt, in seiner Gemeinde, da war ein Mädchen, das geistig behindert war. Es kam jeden Sonntag zum Gottesdienst, setzte sich vorne in die erste Reihe und hörte aufmerksam seiner Predigt zu. Und einmal, da hatte er eine Predigt, bei der es ihm selber schon langweilig geworden. Und dann sagt er, ja, jetzt habe ich noch 3 ausführliche Punkte. Da schrie das Mädchen auf, oh nein! Und daraufhin war die Gemeinde gerettet. Aber wer wäre sonst noch so ehrlich gewesen und hätte sich getraut, dies zu sagen? Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich verstand diese Stelle immer, du musst deinen Nächsten mehr lieben als dich selbst. Sich selbst zu lieben, das heißt, sich annehmen, so wie man ist. Ein Ja zu sich haben, auch wenn mich noch Lichtjahre davon trennen, von der Vollkommenheit. Im Internet fand ich einige Sprüche dazu. Je mehr du dich selbst annimmst, umso mehr fühlst du dich von anderen angenommen. Um dich von anderen geliebt zu fühlen, musst du dich zuerst selbst lieben. Lerne, dich zu lieben. Dann strahlst du etwas aus, was dich anziehend und liebenswert macht. Also eine kurze Zusammenfassung. Ich kann den Nächsten nur lieben, wenn ich mich auch selber mag. Gibt es jetzt schwierige Menschen oder nicht? Ist das schlimm, dass ich schwierig zu handhaben bin? Ja, ich sah mal nach, wie erging es Jesus damit. Er war doch der Sohn Gottes, er war rein, er war heilig, er war ohne Sünde. Wie redete man von ihm? Wie reagierten die Leute auf ihn? Mir fiel da ein, als er in Nazareth predigte, da wollten sie ihn nachher über den Felsen hinunterstürzen. Ein anderes Mal, da kam seine Familie und die wollten ihn holen, denn sie fanden, der hat den Verstand verloren. Ja, und die Frommen des Landes, sie suchten ständig eine Gelegenheit, um ihn zu töten. Und schließlich fanden sie diese auch. Matthäus 11, 16 bis 19, da steht, wie soll ich die Menschen von heute beschreiben? Sie sind wie spielende Kinder auf der Straße, die zu ihren Freunden sagen, wir haben Musik gemacht und ihr habt nicht getanzt. Danach haben wir Beerdigung gespielt und ihr seid nicht traurig gewesen. Johannes fastete oft und trank keinen Wein. Da habt ihr gesagt, der ist vom bösen Geist besessen. Nun ist der Menschensohn gekommen, isst und trinkt wie jeder andere, und ihr beschuldigt ihn, er ist unmäßig und trinkt wie ein Säufer, und zwielichtige Gestalten sind seine Freunde. Darum, es den Menschen recht zu machen, das hat nicht mal Jesus geschafft. Wie soll ich es dann hinkriegen? Es gibt auch dazu eine Geschichte, die möchte ich euch vorlesen. In der glühenden Mittagshitze zogen ein Vater, sein Sohn und ein Esel durch die staubigen Gassen einer Stadt. Der Vater saß auf dem Esel, während der Junge daneben herging. Da sagte ein Vorübergehender, der arme Junge, seine kurzen Beine können mit dem Tempo des Esels kaum mithalten. Wie kann ein Vater so faul auf dem Esel sitzen, während der Junge vom Laufen ganz müde wird? Der Vater beherzigte diese Worte und setzte seinen Sohn auf den Esel. Bald darauf kam ein anderer Mann vorbei und rief, na so eine Unverschämtheit, der Bengel sitzt wie ein Sultan auf dem Esel, während sein armer alter Vater nebenher läuft. Das schmerzte dem Jungen, der daraufhin den Vater bat, sich hinter ihn auf den Esel zu setzen. Bald darauf rief eine vorübergehende Frau entrüstet aus: Na, hat man sowas schon gesehen? So eine Tierquälerei. Der Rücken des armen Esels hängt ja völlig durch. Und der Alte und der Junge, die ruhen sich auf ihm aus, als wäre die arme Kreatur ein Divan. Daraufhin stiegen Vater und Sohn wortlos vom Esel herunter, nahmen das Tier in ihre Mitte, gingen rechts und links daneben her. Kurze Zeit später machte ein Fremder sich über lustig. Na, so dumm möchte ich ja im Traum nicht sein. Wozu führt ihr denn den Esel spazieren, wenn er nichts leistet, euch keinen Nutzen bringt und nicht einmal einen von euch trägt? Vater und Sohn sahen einander wortlos an. Dann packte der Vater den Esel bei den Vorderbeinen, der Sohn nahm ihn bei den Hinterbeinen. Und so trugen sie den Esel für den Rest ihres Weges. Ja, so kann es einem ergehen, wenn man es den Menschen recht machen möchte. Und Übertreibung macht anschaulich, sagt meine Tochter immer. Es liegt aber nicht immer an uns, an unserem Verhalten, wenn es im Miteinander schwierig ist. Ein Sprichwort sagt: Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn es den bösen Nachbarn nicht gefällt. Das ist leider wirklich so. Und manche stehen hilflos daneben, denn sie können tun und machen, was sie wollen. Den Nachbarn ist es nie recht. Klammer auf, mir geht's aber gut, ich habe sehr nette Nachbarn. So möchte ich es so formulieren. Es gibt für mich, für jeden von uns, schwierige Menschen. Manche dieser Menschen hat Gott in mein Leben geschickt, damit mir bewusst wird, was so alles in mir ist. Durch sie habe ich die Chance, so zu werden, wie Gott wollte, dass ich bin. Maria Brehan erzählte einmal, sie hatte einen Chef und mit dem kam sie absolut nicht zurecht. Und verzweifelt schrie sie zu Gott: Herr, der bringt das Schlechteste aus mir heraus. Ja, das ist das. Diese scheinbar schwierigen Menschen, sie bringen das Schlechteste aus mir heraus. Und das ist für mein Ego tödlich, aber heilsam. Mit meinen Worten möchte ich keinen belasten, niederdrücken oder ähnliches. Mein Ziel wäre, dass jeder sich über sich freuen kann, über seine Einzigartigkeit, so wie er ist und nicht so, wie er sein möchte. Das Idealbild, das wir von uns haben, das können wir nie erreichen. Aber so zu werden, wie Gott es sich dachte, danach können wir streben. Dazu ist jeden Tag neu die Gelegenheit. Hat es mich gestern geschleudert, kann ich heute wieder neu anfangen, dort, wo ich gestern stehen geblieben bin. Gottes Wort sagt: Der Gerechte fällt 7-mal, aber er steht wieder auf. Also, wir bleiben nicht liegen, wir stehen auf und putzen uns ab, kleben ein Pflaster auf die Wunden und versuchen es wieder neu. Bei Gott gibt es keine hoffnungslosen Fälle, also wird das auch mit mir schaffen. Freunde, die zu mir kommen und oftmals verzweifelt sind, weil sie überall anecken, denen sage ich: Einen Diamanten, den kann man nur mit einem Diamanten schleifen. Und jeder von uns ist einfach so ein Rohdiamant, der geschliffen wird. Deshalb sind wir auch immer wieder in dieser Diamantenwerkstatt Gottes zu Gast. Aber so wie ein geschliffener Diamant etwas Wunderbares ist, der funkelt und leuchtet je nach Lichteinfall, so werden auch wir aus dieser Werkstatt als funkelnder, leuchtender Diamant herauskommen. Dieses Bild von uns, jeder, ein leuchtender, funkelnder Diamant aus und in der Hand Gottes, geliebt und wertvoll, das möchte ich so gerne als Ziel des Lebens jeden mitgeben. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte, sagt der Apostel Paulus, aber er spornt uns an, dem nachzujagen. Und Petrus schreibt im ersten Brief, was euch erwartet, ist so unvorstellbar, dass selbst die Engel gerne mehr davon erfahren würde. Welch wunderbare Zukunft haben sie doch vor uns, einfach so zu werden, wie Gott und sich dachte, aber nicht, wie es der andere will. Wenn das auch noch drin ist, wunderbar, aber erste Linie, wie will Gott mich haben? Und dazu wünsche ich euch viel Mut, Freude und vor allen Dingen Selbstannahme. Amen. Vater im Himmel, hab innigen Dank für dich, für dein Reden jetzt. Und danke für alles, was du uns schenkst. Danke für die Geschwister. Danke für jeden Einzelnen. Danke, dass ich nicht alleine den Weg gehen muss, sondern dass ich in so guter Gesellschaft unterwegs sein darf. Ich danke dir dafür, mein Vater. Und ich bete, dass du uns segnest, weil du uns lieb hast, weil wir wirklich wertvoll für dich sind. Vater, ich bete, dass wir das endlich auch glauben können, dass wir wertvoll und geliebt sind. Bitte rede du da mit jedem Einzelnen, damit er es auch glauben kann. Ich bitte dich darum. Vater, du weißt auch, was jeder so auf dem Herzen hat. Und drum bitte ich dich, dass du uns jetzt hörst, wenn wir das in der Stille mit dir besprechen, dir einfach sagen, was und wie es auf unserem Herzen ist. Danke, dass wir bei dir so ehrlich sein können, weil du uns ja ohnehin kennst und alles weißt. Danke dafür, Vater, und bitte jetzt, rede mit uns in der Stille. Und danke dafür. Amen.